Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
An unsere Verdauung verschwenden wir meist ja nicht viele Gedanken, bis sie aus dem Gleichgewicht gerät. Erkrankungen des Dick- und Enddarms wie Darmkrebs oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen können schwerwiegende Folgen haben. Genau hier setzt die kolorektale Chirurgie an. Es ist ein hochspezialisiertes Fachgebiet, das echte Heilungschancen bietet und Leben rettet. Über dieses wichtige Fachgebiet spreche ich heute mit Professor Daniel Fallböhmer. Er leitet das Darmkrebszentrum Dinslaken-Niederrhein und ist Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Evangelischen Klinikums Niederrhein. Herr Professor Fallböhmer, wann bzw. bei welchen Erkrankungen ist denn eine kolorektale Operation notwendig?
Das kann man grob unterteilen in sogenannte gutartige bzw. bösartige Erkrankungen des Darms. Und zwar die gutartigen Erkrankungen, hier reden wir vor allen Dingen über die sogenannte Divertikelerkrankung, eine klassische Erkrankung in den westlichen Ländern, wo es zu Ausstülpungen vor allen Dingen im sogenannten Essdarmbereich kommt. Diese Ausstülpungen können sich entzünden, sie können bluten, sie können auch leider manchmal platzen. Und hier bedarf es sehr oft dann einer entsprechenden chirurgischen Versorgung. Dann haben wir natürlich die chronisch entzündlichen Erkrankungen, die Sie schon genannt haben. Hier zu nennen vor allen Dingen die Colitis ulcerosa bzw. den Morbus Crohn. Und auf der anderen Seite haben wir vor allen Dingen die bösartigen Erkrankungen, also den Darmkrebs oder den Mastdarmkrebs, der es dann entsprechend verlangt, dass wir kolorektale Chirurgie durchführen müssen.
Ist denn eine kolorektale Operation ein großer chirurgischer Eingriff?
Nun, es hängt von einigen Faktoren ab. Zunächst einmal ist immer die Frage, welcher Teil des Darmes muss entfernt werden. Man kann grob sagen, je tiefer man den Magen-Darm-Trakt runtergeht, desto größer oder schwieriger werden die Operationen. Aber man muss klar festhalten, dadurch, dass wir in den letzten Jahren zunehmend Techniken haben, die ein minimal invasives bzw. robotisches Vorgehen ermöglichen, sind die Operationstraumata, die man dem Patienten zufügt, deutlich geringer geworden. Sodass man sagen kann, wir sind in den letzten Jahren in der Lage gewesen, das eigentliche Operationstrauma deutlich zu reduzieren.
Aber ich habe Sie richtig verstanden. Wenn am Darm operiert wird, dann wird ein ganzes Stück entfernt und nicht nur zum Beispiel so eine Ausstülpung und alles wieder zugenäht.
Da haben Sie recht. Also wenn, dann einigt man sich darauf, dass man ein Segment oder einen Bereich des Darmes entfernt. Und dann ist das ganz klassisch wie beim Gartenschlauchprinzip. Wenn Sie irgendwas aus dem Gartenschlauch heraustrennen, dann haben Sie zwei Enden, die übrig bleiben. Und da sollten Sie sehen, dass Sie die wieder adäquat zusammenfügen, damit das Wasser oder in unserem Fall halt der Stuhlgang wieder seinen ganz normalen Weg hat.
Wie belastend sind denn die OPs? Also fangen wir mal mit der Narkose an. Ist dafür immer eine Vollnarkose erforderlich?
Also immer kann man kategorisch nicht sagen, aber man muss klar festhalten, bei kolorektalen Eingriffen wird zumeist eine allgemeine Narkose, eine allgemeine Anästhesie durchgeführt in Form wirklich einer Intubationsnarkose. In Oberbaucheingriffen kann man auch auf die Spinalanästhesie zurückgreifen, aber man muss fairerweise sagen, ein Gross der kolorektalen Eingriffe bedarf es einer allgemeinen Narkose. Diese ist aber, muss ich wirklich sagen, aus den Erfahrungen, die wir auch im Zusammenspiel mit der Anästhesie haben, von der Belastung in den letzten Jahren deutlich geringer geworden und da haben wir durchweg gute Erfahrungen.
Müssen denn Ihre Patientinnen und Patienten nach so einer OP im Krankenhaus bleiben oder wären die Eingriffe auch ambulant möglich?
Wenn man wirklich einen Teil des Darms, wie wir beide das gerade definiert haben, entfernt und dann die beiden Enden wieder aneinander näht, dann bedarf es schon einiger Tage, die Patienten bei uns bleiben. Grob kann man sagen, 4 bis 7 Tage, so in diesem Zwischenraum ist dann die Zeitspanne, die man nach der Operation in unserer Klinik sein sollte, weil wir ja kontrollieren wollen, ob es möglicherweise eine seltene, aber dann auch gut zu beeinflussende Komplikationen gibt, sodass wir das auch entsprechend beurteilen können.
Bei welchen der Erkrankungen, die Sie vorhin genannt haben, sind denn minimalinvasive Eingriffe möglich und wie laufen diese ab?
Grundsätzlich muss man mittlerweile sagen, kann man sowohl bei gut als auch bei bösartigen Eingriffen immer auf ein minimalinvasives Verfahren zurückgreifen, wenn es denn möglich gibt. Also wenn der Patient uns mit seiner Konstitution eine Möglichkeit gibt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo es ganz, ganz schwer wird. Wenn ein Patient multipelste Male voroperiert am Bauch ist, dann ist es so, dass es extrem schwierig ist, hier minimalinvasiv vorzugehen. Da bedarf es meistens leider einer offenen Operation aufgrund der ausgeprägten Verwachsung. Aber wenn wir die Voraussetzungen bekommen, sowohl gutartig als auch bösartige Erkrankungen, versuchen wir das minimalinvasive Vorgehen durchzuführen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Wo kommen Sie dann an den Darm heran?
Ja, nochmal, es hängt davon ab, wo man am Darm operieren will. Man kann sich den Darm so grob als ein Viereck vorstellen. Und wo man am Viereck operieren will, da bedeutet es auch, dort positioniere ich meine, beim minimalinvasiven Vorgehen, meine Trokare oder beim offenen Vorgehen, so sollte ich meinen Schnitt positionieren. In der Regel beim offenen Verfahren wird in der Mitte ein Schnitt geführt, eher im oberen oder im unteren Bereich, manchmal auch in seitlicher Ausführung, das ist aber jedoch seltener.
Wie häufig ist denn nach so einem Eingriff ein künstlicher Darmausgang notwendig?
Auch hier kann man wieder so grob eine Regel aufnehmen. Je tiefer man im Darm operiert, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man vorübergehend einen künstlichen Darmausgang anlegen sollte. Und dann hängt es natürlich auch noch von anderen Faktoren ab. Hat der Patient von vornherein schon eine schlechte Schließmuskelfunktion, also ist er vielleicht schon inkontinent, dann sollte man sicherlich gemeinsam hier über einen künstlichen Darmausgang diskutieren. Aber wir versuchen wirklich ganz individuell für den Patienten sehr spezifisch zu entscheiden, müssen wir nicht einen künstlichen Darmausgang anlegen? Und in den letzten Jahren muss man zusammenfassen, ist die Anlage von künstlichen Darmausgang geringer geworden. Sie ist zwar immer noch notwendig, man kann sie nicht auf Null ziehen, aber sie ist sicherlich geringer geworden.
Was wären denn häufige Komplikationen, die bei Eingriffen am Dickdarm oder auch am Enddarm auftreten könnten?
Es gibt hier auch eine Differenzierung zwischen allgemeinen operativen Komplikationen, die Blutung, die Nachblutung, die Infektion bzw. Wundheilungsstörung auf der einen Seite. Und dann gibt es spezifische Komplikationen bei kolorektalen Eingriffen. Und die relevanteste oder mit die relevanteste spezifische Komplikation ist hier die sogenannte Insuffizienz, die Anastomoseninsuffizienz. Nochmal, wir nehmen nochmal den Gartenschlauch mit seinem Wasser. Wenn ich die beiden Enden zusammenführe und ich habe hier eine Undichtigkeit, dann tritt Wasser aus. In unserem Fall würde ja Stuhlgang in den Bauchraum austreten. Das ist langfristig keine gute Idee für einen Patienten. Also das ist die relevanteste Komplikation, die bei einem solchen Eingriff auftreten kann.
Wie häufig passiert so etwas? Können Sie das
Das
festmachen?
ist Gott sei Dank seltener. Das befindet sich in einem Prozentbereich, wo sowas auftreten kann, im kleineren Prozentbereich. Aber wenn eine solche Komplikation auftritt, muss man auch adäquat reagieren. Und Sie hatten ja vorhin noch mal nach dem Krankenhausaufenthalt gefragt. Das ist ja gerade der Grund, warum wir Patienten, die wieder mobilisiert, also schnell auf die Beine kommen, dass wir sie kontrollieren können, um halt zu gucken, gibt es eine solche mögliche seltene Komplikation oder nicht.
Wie lange dauert es denn insgesamt, bis nach so einer Operation eine wirkliche Heilung erfolgt ist?
Man kann grob sagen, das hängt natürlich von jedem Menschen etwas selber ab. Jeder ist da ganz anders in seiner Entwicklung nach so einer Operation. Aber grob kann man sagen, nach 14 Tagen sind in der Regel die Wunden verheilt. Nach 14 Tagen kann ein Patient wieder ganz normal essen und trinken. Wobei auch hier zu betonen geht, heutzutage läuft das wirklich nach dem Fast-Track-Prinzip. Also am ersten Tag nach der Operation essen, trinken, Bewegung. Das ist der Standard auch in den meisten chirurgischen Kliniken in Deutschland weit. Und nach 14 Tagen kann man eigentlich sagen, eine Belastbarkeit auch mit Sport ist wieder ganz normal möglich.
Welche Sportarten wären denn das? Denn da gibt es ja ganz unterschiedliche. Und wie steht es mit dem schweren Heben von Gegenständen oder Einkaufstaschen?
Ja, gerade das schwere Heben unmittelbar in den ersten Tagen nach Operation, davon raten wir strikt ab, weil es halt hier zu einer relevanten Belastung der Bauchdecke kommt. Und wir haben ja quasi, ich drücke das mal ein bisschen überspitzt aus, wir haben ja gerade erst Löcher in die Bauchdecke gemacht. Die sollen ja auch jetzt wieder vernünftig zuheilen. Also davon raten wir ab. Aber sonst sind solche Dinge wie Laufen gehen beziehungsweise Fahrradfahren gehen, das sind alles Dinge, die man dann aber sehr schnell wieder aufnehmen kann.
Nun sind ja immer alle Eingeweide und auch der Stuhlgang doch sehr sensible Themen. Was würden Sie denn Patientinnen und Patienten mit auf den Weg geben, die vor so einer kolorektalen Operation stehen und sich vielleicht Sorgen machen?
Ja, erstmal ist es absolut verständlich, dass wenn man sich eines operativen Eingriffs unterziehen muss, dass man da Sorgen hat oder Respekt hat. Aber heutzutage, nach meiner Meinung, sind die Vorgehensweisen so standardisiert und die Komplikationsmöglichkeiten auch relevant reduziert worden. Ich möchte damit nicht sagen, die Komplikationsraten sind bei null. Kein Chirurg, keine Chirurgin der Welt wird das jemals hinbekommen oder ein System arbeiten, wo sie überhaupt keine Komplikationen haben. Es wäre natürlich wünschenswert, aber das ist nicht existent. Aber ich würde zum Ausdruck bringen, dass man wirklich durch diese professionelle Vorgehensweise und die Organisation heutzutage in der kolorektalen Chirurgie doch häufig eine vernünftige Patientenversorgung erreicht.
Vielen Dank, Herr Professor Wallböhmer, für die Erklärungen.
Sehr gerne, herzlichen Dank.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.